Hallo, ich bin Jan Dahnke von 1,5 Grad Rostock. Ich bin Mr. Heartbeat Mecklenburg-Vorpommern und das hier ist mein Podcast. Hier berichten wir über spannende Dinge rund um Nachhaltigkeit und Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Podcast wird präsentiert und unterstützt von der Ostsee-Zeitung. Mit dem digitalen Angebot der Ostsee-Zeitung kannst du Journalismus aus deiner Region und der ganzen Welt direkt auf deinem Smartphone genießen und immer up-to-date bleiben über alle Geschehnisse. Überzeuge dich selbst und hole dir das kostenlose E-Paper unter www.ostsee-zeitung.de/oz-testen. 1,5 Grad Rostock und MV setzt auf Elektroautos. Diese Episode wird präsentiert von unseren Partnern für Elektromobilität. Auto Eggert auf Rügen, in Stralsund und in Greifswald und BMW und Mini Autohaus Wigger in Rostock. Unsere Partner für Elektromobilität.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von Mr. Heartbeat Mecklenburg-Vorpommern präsentiert. Einfach spannende Menschen aus unserem Land, in unserem Land, die etwas dafür tun, dass wir vorankommen, dass wir die Transformation vorantreiben, etwas zum Beispiel gegen den Klimawandel tun oder dafür, dass die Wirtschaft die Transformation mitmachen kann. Deswegen begrüße ich heute hier mit Blick auf den neuen Markt in Rostock Eva-Maria Kröger. Hallo.
Hi, hallo.
Schön, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Und ich freue mich besonders, heute mit Ihnen über die Themen zu sprechen. Gerade die Transformation von der Hansestadt Rostock als auch der Region Greater Rostock. Und ich würde einfach mal ganz kurz anfangen und sagen, wer Sie sind, was Sie bisher gemacht haben. Und man kann schon sagen, dass Sie eine waschechte Rostockerin sind. In Dirkow aufgewachsen, so sagt es zumindest Ihre Website. Und dann hier in Rostock auch Politikwissenschaften studiert. Da haben wir was gemein. Ich in Bremen, Sie in Rostock. Und danach ein bisschen ausgeflogen, könnte man sagen, den Master in Tübingen gemacht, mit Konzentration auf das Thema Europa. Und Sie haben so schön geschrieben auf Ihrer Website, studieren, arbeiten, andere Perspektiven kennenlernen und den Wind immer vermissend. Das hat Sie wieder ins Land gezogen. Und Sie sind seit 2009 Mitglied der Rostocker Bürgerschaft und von 2016 bis 2021 im Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Bis Sie dann im November 2022 zur Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock gewählt wurden und dann seit dem 01.02.23 im Amt. Ja, und das war jetzt erstmal sehr politisch, aber heute wollen wir nicht über Politik sprechen, wir wollen auch nicht über Fußball sprechen, sondern wir wollen über die Wirtschaftsperspektive und die energetische Perspektive der Hansestadt Rostock und des Landkreises sprechen. Und was Sie dort vielleicht alles schon angestoßen haben und was in den nächsten Jahren so geplant ist. Die Amtszeit geht ja noch ein bisschen, ich glaube knappe 6 Jahre. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Nein, ich freue mich sehr darüber, weil tatsächlich ist das ja ein Themenkreis, der uns auch sehr intensiv beschäftigt, eigentlich jede Woche, ehrlich gesagt. Von daher freue ich mich, dass wir uns dazu austauschen können.
Sehr schön. Ich bin gerade aus meiner Heimatstadt, Hansestadt Stralsund, gekommen und da sind mir schon wieder die ganzen Windkrafträder und Solarparks aufgefallen, entlang der A19, wenn man hier in die Stadt reinfährt. Mecklenburg-Vorpommern und auch Rostock und der Landkreis Rostock, die schwimmen ja wirklich in grüner Energie, so kann man das sagen. Ein Großteil wird exportiert. Ich habe gelesen, dass Sie einen Lenkungskreis gestartet haben, der das Thema im Landkreis bearbeiten soll. Was hat Sie persönlich als auch die Politik hier, als auch die Vertreter dazu bewogen, hier aktiver zu werden? Was sind so die Anzeichen, dass Sie gesagt haben, hier müssen wir einfach viel stärker ran?
In der Rostocker Bürgerschaft gab es schon vor ein paar Jahren ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass der Klimawandel uns hier natürlich auch betrifft. Ja? Dass er weltweit ja an vielen Orten auch schon zugeschlagen hat und dort ja auch schon immense Probleme verursacht hat. Aber dass wir das natürlich auch merken. Die Stadt heizt sich im Sommer immer mehr auf. Wir haben Starkregenereignisse, wir müssen uns mit Küstenschutz, mit Hochwasserschutz befassen. Das wird auch alles wahnsinnig viel Geld kosten. Wir merken das schon auch, dass wir betroffen sind und abseits sozusagen der eigenen politischen Überzeugung, dass wir unseren Beitrag leisten müssen, die kann man haben oder auch nicht, ist es aber ein Fakt, dass wir auch betroffen sind und uns irgendwie auch schützen müssen. Deswegen hat die Bürgerschaft schon vor geraumer Zeit beschlossen, dass wir Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, dass wir bis 2035 schon klimaneutral sein wollen als Hans- und Universitätsstadt Rostock, also nochmal 10 Jahre früher, als die Bundesregierung sich das vorgenommen hat. Das ist ganz schön ambitioniert, das merken wir auch gerade, aber da können wir ja nachher auch noch drüber sprechen. Und das war so ein bisschen der Treiber. Und nur ist es so, dass es relativ viele schlaue Konzepte und Ideen gibt, was wir in Rostock alles machen wollen. Also im Prinzip, Papier ist fertig beschrieben. Also eigentlich sind wir fertig. Wir wissen genau, was wir machen müssen, an welchen Stellen. Und nun sind wir aber in der großen Situation oder haben die große Herausforderung, das Ganze auch irgendwo auf einen Transformationspfad zu gießen, der auch realistisch ist, der auch machbar ist. Und das ist etwas, woran wir jetzt gerade arbeiten. Also die vielen Maßnahmen nebeneinander zu legen und zu sagen, was geht wann, wie finanzieren wir eigentlich was, wie schaffen wir Versorgungssicherheit. Natürlich hat das Ganze auch eine große soziale Perspektive, Stichwort Bezahlbarkeit, spielt für uns auch eine große Rolle. Also es ist ein riesiges Thema und den Lenkungskreis, den Sie gerade angesprochen haben, den haben wir gegründet, um diese komplexen Themen auch zu koordinieren. Alle Akteure, die dabei eine Rolle spielen, am Tisch zu haben, wie zum Beispiel unsere Stadtwerke natürlich, unseren Wasserversorger, also unsere Nordwasser GmbH, der Hafen ist mit an Bord. Und das machen Landkreis und Stadt zusammen, weil wir immer in Regionen denken bei diesen Themen. Deswegen sitzt auch der Landkreis mit auf Augenhöhe mit uns zusammen am Tisch. Und der Lenkungskreis hat diese riesigen Themen auf dem Tisch, koordiniert sie und er ist aber auch dazu da, den Anschluss nicht zu verlieren. Weil sowohl in Europa als auch auf der Welt und in der Bundesregierung passiert ja sehr viel, Thema Wasserstoff und Wasserstoffinitiative. Und damit wir da als Stadt nicht den Überblick verlieren, sondern Fuß in der Tür haben, gibt es auch diesen Lenkungskreis.
Sehr spannend, vor allem diese übergreifende Arbeit mit dem Landkreis. Ich glaube, das ist etwas, wo sich viele Städte und Gemeinden auch noch ein Vorbild nehmen können. Denn wenn man die rein Rostock betrachten würde, würde man sagen, das ist schon eine große Aufgabe. Aber der Landkreis um Rostock herum ist ja wahnsinnig wichtig. Da sitzt viel Industrie, viele Firmen, da wohnen auch viele Menschen, die in Rostock arbeiten und dann außerhalb wohnen. Und Sie haben gerade die Kostenperspektive angesprochen, da ein Gleichgewicht zu finden, was setzen wir als erstes um? Was wären denn so die 3, 4 Dinge, die im Moment, Stand heute, für Sie am wichtigsten erscheinen oder die scheinen, die können wir am besten, am einfachsten auch umsetzen? Also vielleicht low-hanging fruits oder das ist überhaupt bezahlbar?
Ja, das ist ja eine schwierige Frage. Also, natürlich gibt es immer kleine Maßnahmen im Bereich, also ich sage es nochmal, die Transformation. Wir clustern das so ein bisschen in ein paar große Handlungsfelder, die Transformation, die wir in der Region leben wollen. Das ist natürlich einerseits die Wärmewende. Wir haben uns einen Wärmeplan gegeben, der auch bundesweit sehr beispielgebend ist. Das habe ich gerade wieder gemerkt. Ich durfte in Berlin bei einer Tagung zum Thema Wärmeplanung dabei sein und Rostock ist wirklich mehrere Male auch genannt worden, weil wir jetzt schon eine Weile fertig sind, uns einen sehr ambitionierten Wärmeplan gegeben haben und erste Maßnahmen ja auch schon umgesetzt haben. Also wir haben gerade eine ganz wunderbare Power-to-Heat-Anlage eröffnet in Rostock. Wir haben einen grandiosen Wärmespeicher gebaut. Das heißt, so die ersten Aspekte sind ja auch schon erfüllt. Die Wärmewende ist also ein wichtiges Thema für uns, kostet aber roundabout so 1,4 Milliarden nur wow. Allein in Rostock und in der Region. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das können wir alleine nicht bezahlen. Da werden wir also auf jeden Fall Fördermittel brauchen, aber das geht ja den Menschen wie den Menschen. Das Problem haben ja alle Kommunen. Der zweite Teil ist natürlich die sogenannte Mobilitätswende, wobei die Verkehrswende ja immer eine Wende mit 2 Aspekten ist. Das ist die Antriebswende und die Mobilitätswende an sich. Ne? Also womit fahren Busse und Bahnen, wobei unsere Straßenbahnen schon klimaneutral sind. Und ein Baustein, den wir jetzt ja auch schon anfassen, ist die Umstellung der Busflotte in eine klimaneutrale Busflotte. Wir haben uns für Elektro- und Biomethanantriebe entschieden. Andere Kommunen machen es anders. Bei uns sind es diese beiden Dinge, aber auch da sind wir mit ungefähr 60 Millionen Euro dann schon im Run. Allein nur die Busflotte umzustellen, ist also ein Riesenthema. Wir möchten gerne den Nahverkehr ausbauen. Auch da arbeiten wir gerade an ganz konkreten Projekten, sind also schon in der Planung, auch das Straßenbahnnetz auszubauen. Und dann kommt natürlich die Energiewende selbst ja auch noch dazu, also Wärme, Verkehr, Energiewende. Und da gibt es auch mehrere Themen, die uns peitschen, die wir zusammen mit der Region entwickeln. Und ein ganz zentrales Projekt ist unser sogenannter Energiehafen, der Hightech-Hafen Rostock, ein gefördertes IPCEI-Projekt. Wir haben jetzt auch den Zuschlag bekommen. Demnächst fahren die Kollegen nach Berlin und holen den großen Fördermittelbescheid ab im Umfang von 200 Millionen Euro. Wir wollen hier also Hightech-Hafen werden, grüner Energiehafen, also auch der Hafen selbst will ein grüner Hafen sein, will klimaneutral agieren, also auch ein großes Vorhaben, das aber tatsächlich schon ganz konkrete Bausteine in der Umsetzung hat.
Ja, sehr große Felder, die dort bearbeitet und beackert werden müssen. Sie haben es gesagt, Sie wollen 2035 klimaneutral sein. 2045 ist das Ziel der Bundesregierung. Das geht nur mit ganz vielen Maßnahmen. Ich habe vor kurzem mit den Stadtwerken in Rostock auch gesprochen und alleine dort merkt man, dass der Energiebedarf vor allem im Sommer extrem steigt, weil einfach mehr Klimaanlagen verbaut werden müssen, um alles zu kühlen. Das nun mal als ganz kleiner Baustein, der wirklich vor Ort ist. Und Sie haben das Thema Hafen gesagt. Wenn man Richtung Hafen fährt, sieht man auf der rechten Seite noch so ja, den einen oder anderen großen Kühlturm. Jetzt gibt es aber was Neues auf der anderen Warnow-Seite. Und Sie haben es mir gerade im Vorgespräch schon kurz angedeutet. Das ist alt und neu oder Vergangenheit und die Zukunft eigentlich sehr gut dargestellt.
Ja, genau. Und das ist auch was. Wir reden ja gerade sehr viel über Transformation und Transformationendruck, ne? Und was macht es eigentlich mit der Gesellschaft und schaffen wir es, alle Menschen dabei auch noch mitzunehmen, immer noch dabei zu bleiben, dass das wichtig ist, dass wir im Bereich Wärme, Energie, Verkehr, dass wir umdenken, dass wir uns umorientieren, weil es ja nicht nur gut fürs Klima ist, es ist ja auch sehr viel gesünder für uns selbst, also auch wir spielen dabei eine Rolle. Aber ich glaube, und das sehen wir ja auch gerade, es gibt schon einen gewissen Rollback bei dem Thema, also die Abwehrhaltungen werden lauter. Klar, Leute, die man mal überzeugt hat, die sind auch immer noch dabei, aber man merkt auch, dass es sehr viel Skepsis gibt und diese Skepsis wächst irgendwie. Und es gibt ja auch politische Akteure, die damit ja auch Politik machen und das ja auch für sich nutzen, dass es da Zweifel oder im Zweifel auch Ängste gibt. Das heißt, wir müssen Erfolge sichtbar machen. Das ist so meine Überzeugung. Nicht nur darüber reden und mit riesigen Summen um sich werfen, sondern wir müssen umsetzen. Und wenn man bei uns auf der Warnow unterwegs ist und vielleicht so eine kleine Schiffstour macht, dann sage ich immer den Leuten, Mensch, schaut doch mal, wenn ihr nach rechts auf die rechte Warnow-Seite schaut, da seht ihr noch unser ganz heimliches Wahrzeichen, den Kühlturm des Kohlekraftwerks. Und das Kohlekraftwerk selbst ist ja auch in der Transformation, die werden sich auch verändern. Aber dieser Kühlturm so für den alten Energieträger Steinkohle. Und wenn man auf die linke Warnow-Seite schaut, quasi fast direkt gegenüber, haben wir ein Zukunftszeichen gesetzt. Da steht der neue Wärmespeicher, unser wunderschöner Wärmespeicher, auf den ich sehr stolz bin. Das heißt, die zwei Türme stehen sich da gegenüber. Und der eine eben noch Sinnbild der Vergangenheit und der andere scheint schon in die Zukunft. Und das finde ich so toll, weil das kann man den Rostockern und Rostockern immer begreifbar machen. Wir haben daneben eine Powered-Heat-Anlage gebaut, das heißt der sogenannte überflüssige grüne Windstrom wird dort umgewandelt und die unglaublichen Wassermengen, die sich in diesem Wasserspeicher befinden, die werden dann eben mit dieser Energie erwärmt, aufgeheizt und diese Wärme wird dann lange gespeichert und dann peu à peu abgegeben. Eine wahnsinnig faszinierende Angelegenheit. Ich lade die Leute auch immer ein, da mal einen Rundgang zu machen und sich das erklären zu lassen, wie dieser gigantische Wasserkocher funktioniert und wie warm das Wasser da sein muss. Ja, Wasserkocher in 10 Anführungsstrichelchen, ja, die Experten, den kräuselt jetzt die Fußnägel hoch, alles gut. Aber es geht ja darum, Dinge nahbar zu machen, ne, und begreifbar zu machen. Und wie wärmen wir denn das Wasser dort und wie lange bleibt es dort gespeichert? Woher kommt die Energie dafür und warum funktioniert es so gut und ist so faszinierend? Wir müssen das, glaube ich, greifbar machen, was wir mit Transformation meinen. Und dafür eignen sich solche Themen perfekt.
Da ansetzend, es ist ja so, die Einschläge kommen näher. Sie haben es gesagt, wir müssen in Klimaschutz investieren, wir müssen in Küstenschutz investieren aufgrund der Stürme, aufgrund des steigenden Wasserspiegels. Wir sind im Moment noch ganz gut verschont. Hier oben in Bayern, im Ahrtal, haben wir es stark gesehen, was passieren kann, wenn auch der Klimawandel halt dichter kommt, wenn die Regenmassen mehr werden. Wenn wir jetzt an den einzelnen Bürger denken, ihm das erklärbar machen, wie können wir denn dort mehr reingehen, um zu zeigen, hey, es hat auch wirklich für dich eine Auswirkung, auch eine positive. Ja? Es wird im Moment sehr viel über Kosten gesprochen. Sie haben es gesagt, wir werfen mit Millionen, teilweise Milliardenbeträgen um sich. Wie können wir das dem einzelnen Bürger zeigen, dass auch er dabei nicht auf der Strecke bleibt, dass er am Ende vielleicht nicht nur einen gesundheitlichen Vorteil hat, Stichwort saubere Luft, sondern auch bei ihm Portemonnaie ankommt am Ende?
Das ist eine gute Frage. Also für mich persönlich muss ich sagen, ich habe eher das Gefühl, dass wir gerade noch im Bereich des Versprechens sind. Ne? Weil das, was die Menschen selbst erlebt haben, deutete ja eigentlich gerade eher ins Gegenteil. Ne? Es gibt eine große Verunsicherung. Sicherlich hat auch die ein oder andere bundespolitische Debatte nicht dazu beigetragen, mehr Sicherheit ins System zu bringen und ins Gefühl zu bringen. Da ist einfach viel Verunsicherung passiert. Aber natürlich am Ende des Tages ist es so, das Licht leuchtet so hell wie vorher auch. Die Heizung ist genauso warm, wie sie vorher auch warm war. Und wenn die Leute dann die Klimaneutralität nur auf dem Kontoauszug sehen, und zwar im Sinne von, es ist teurer geworden, ist das keine gute Angelegenheit. So, deswegen spielt natürlich das Thema der Kosten schon auch eine große Rolle. Ohne massive staatliche Förderung wird es sowieso nicht gehen. Ohne Zusammenarbeit mit der Industrie wird es auch nicht gehen. Aber zurzeit, also wir sind uns natürlich alle sicher und die Experten mit Experten auch, dass dann langfristig natürlich die Kosten auch sinken werden und wir davon als Gesellschaft auch erheblich profitieren werden, auch wirtschaftlich, auch im Rahmen fiskalischer Effekte. Aber aktuell muss man eigentlich ganz klar sagen, wird es erstmal teurer. Und das ist das, was wir ja auch erleben. Also nicht nur auf dem Kontoauszug, sondern allein, wenn ich mir den Nahverkehr anschaue. Ich bin gerade ganz weit weg davon zu sagen, dass die Mobilitätswende, die wir da finanzieren, irgendwo dazu beitragen würde, dass das Fahren mit der Straßenbahn billiger wird, weil das tut es nicht. Aktuell wird es teurer, weil der Ausbau einfach wahnsinnig teuer ist, weil ja alles andere auch teurer geworden ist. Die Baukosten sind gestiegen ohne Ende. Das heißt, allein Gleisausbau ist ja ungleich höher als das oder teurer als das vor 15 Jahren noch der Fall war. Und das schlägt schon ordentlich zu Buche. Und entweder finanzierst du das alles aus der öffentlichen Kasse, dann musst dir aber klar sein, dass andere Dinge nicht mehr möglich sind. Oder du musst einen Teil umlegen auf die Kunden. Und zurzeit steigen die Preise. Das gehört zur Wahrheit dazu. Auch wenn wir wissen, dass es langfristig, dass sich das langfristig wieder umkehren lässt.
Das betriebswirtschaftlich gesehen, jeder Unternehmer würde sagen, okay, es macht Sinn, ich muss erstmal was investieren, damit ich etwas rausbekomme. Und das ist ja auch hier der Effekt, langfristig zu sagen, okay, wir haben einen klimaneutralen Verkehr, wir haben saubere Luft. Ja, das ist ja vielen gar nicht bewusst, wie viel eigentlich die Luft auch in den größeren Städten, und da zählen wir Rostock dazu, oder würde ich Rostock dazu zählen, da auch geschädigt wird die Luft und was es den Einzelnen schädigt. Also das gesamtgemeinschaftliche Wohl steigt ja mit der Zeit.
Und Platz auch. Also wenn ich das kurz ergänzen darf, also wir sind ja eine Autostadt, wir haben relativ viele Autos in der Stadt, also im Vergleich zur Bevölkerung, zur Bevölkerungszahl, und aktuell steigen die Anmeldezahlen auch, also die Menschen melden immer mehr Pkw an, bedauerlicherweise, und das, was mir immer so leid tut, ist, sie nehmen auch so viel Platz weg in der Stadt. Ja, also du hast da wirklich Stadtteile. Abgesehen von den Blechlawinen auf den Straßen, die Leute müssen halt von A nach B kommen, aber sie stehen ja auch alle irgendwo. Und wir haben einfach in vielen Stadtteilen inzwischen Platzprobleme, also eigentlich haben wir Bedarfe für ganz andere Räume, also Räume, auf denen wir was erleben wollen, irgendwie unterwegs sein wollen. Und da stehen jetzt aber Autos und es werden immer mehr. Parken ist ja so ein leidenschaftliches Thema in Rostock, gefühlt gibt es viel zu wenig Parkplätze. Zumindest ist das meistens das erste Thema, über das ich sprechen muss, wenn ich irgendwo in den Stadtteilen bin. Parken. Und wenn ich den Leuten dann sage, ja, ich verstehe das, dass man sein Auto irgendwo lassen will, aber stört euch das nicht? Also überall stehen die Blechlawinen und sie sind so viel Platz weg. Meistens empfinden die Leute das dann auch so und sagen, ja klar, wenn ich aufs Auto verzichten könnte, würde ich auch gerne drauf verzichten. Mehr Nahverkehr ist dann natürlich eine Lösung, die Stadtteile besser anzuschließen, damit man sich dann im Zweifel auch mal gegen das Auto entscheiden kann. Ja.
Individuelle Mobilität ist ja nachgewiesen in diversen Studien, dass sie teurer ist als allgemein öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und Sie haben gerade eine Sache angesprochen. Wir haben einerseits die Bürgerschaft und Sie als Oberbürgermeisterin, die Projekte vorantreibt. Wir brauchen aber auch die Wirtschaft dazu. Denn ohne den Impuls zu sagen, wir ändern etwas, funktioniert es auch nicht. Wer sind denn so, wenn wir vielleicht in die Wirtschaft, in die Kommunen rundherum gehen, Ihre wichtigsten Partner, die das Ganze mit voranbringen und unterstützen?
Ja, ich glaube, der Blumenstrauß ist auch relativ bunt. Also natürlich haben wir aus der Wirtschaft, wir haben ja auf der einen Seite unsere eigenen Beteiligungen aus dem Bereich der Daseinsvorsorge, die ja am Ende des Tages auch Wirtschaftsakteure sind, also ob das nun die Stadtwerke sind oder Nordwasser oder eben unser Hafen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Unternehmungen in der Region, die sich entweder schon angesiedelt haben oder aber sehr laute Ansiedlungsinteressen schon geäußert haben, die dann wichtige Partner, ne, in der Transformation sind. Und da ist die Liste an Unternehmungen ehrlich gesagt relativ lang. Also sowohl die, die schon hier sind, als auch die, die herkommen wollen. Das sind immer regionale Interessen. Mitunter schaut man auf Flächen, die auf Rostocker Stadtgebiet liegen oder eben auch im Landkreis. Was uns dabei ein bisschen umtreibt, und das merken wir eben auch gerade im Gespräch mit der Privatwirtschaft, mit diesen Investoren, dass das Thema Infrastruktur ein großes Fragezeichen verursacht. Ne? Weil am Ende des Tages, also simpel gesprochen, irgendwo müssen Leitungen auch von A nach B fließen. Wenn diese Leitungsnetze noch nicht da sind, müssen sie geschaffen werden. Wer macht das eigentlich? Wer übernimmt das Investment oder aber die Projektsteuerung bei diesen Themen? Das sind auch Sachen, über die wir reden und sehr intensiv reden und gerade gemeinsam auch nach Lösungen suchen. Also da gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und anders wird es auch nicht gehen am Ende des Tages.
Das heißt, wir sind eigentlich bei dem Punkt, wie können wir den ganzen grünen Strom, der hier in der Region produziert wird, das ist ja eine Menge, wir haben extrem viele Windkraftanlagen, wir wandeln den Strom schon in Power to Heat um. Wie können wir das so verfügbar machen, dass die Unternehmen hier vor Ort das vor allem günstig verbrauchen können? Was würden sich denn wünschen, ohne jetzt Akteure zu nennen, aber was wäre denn hier in Rostock möglich? Also was für Industrien mit dem günstigen Strom, den wir hier haben, wären denn denkbar?
Ja, also es gibt ja verschiedene industrielle Entwicklungen, die wir in der Region haben. Allerdings muss man dazu auch immer sagen, du brauchst Fläche dafür. Ne, so. Und was eben ein bisschen strittig ist, das merken wir auch in Gesprächen, nicht nur mit Rostocker Politik und Anwohnerschaft, sondern auch im Landkreis. Es muss eben auch eine zivilgesellschaftliche Bereitschaft geben, diese Flächen zur Verfügung zu stellen. Ne, so. Und natürlich sind es Unternehmen, die aus dem Bereich des Wasserstoffs kommen, die sich hier ansiedeln wollen. Oder wenn ein Elektrolyseur geschaffen werden soll, ja, auch das ist irgendwie Thema. Wir haben verschiedene Unternehmungen der Offshore-Industrie, die hierher kommen wollen, die sowohl natürlich auch nochmal auf die Schaffung von Offshore-Parks auf See schauen, aber eben auf der anderen Seite natürlich dazu dann auch entsprechende Andockplätze an Land brauchen und dann natürlich immer mit Kalkkante verbunden. Also auch das ist eine Herausforderung für uns.
Da muss investiert werden, um die Kalkkante zu schaffen.
Genau. Wir brauchen Platz im Hafen, die Schiffe müssen irgendwo auch hin, auch Versorgungsschiffe müssen irgendwo hin, Technik muss transportiert werden. Und so lässt sich die Liste eigentlich weiterführen. Das ist alles schon ganz spannend und hat auch ganz viel Potenzial. Ich persönlich glaube, dass die Region sich irgendwann entscheiden muss, ob sie eher ein Offshore-Cluster sein will oder eher ein Wasserstoff-Cluster sein will. Weil wir haben ja bestimmte Unternehmen, die im Bereich Wasserstoff aktiv sind, schon vor Ort. Also wenn ich vor Ort sage, meine ich immer die Region. Aber wir haben natürlich auch schon Unternehmungen vor Ort, die eher im Bereich Offshore unterwegs sind. Wir haben bei den bestehenden Unternehmungen, die im Bereich grüne Industrie unterwegs sind, wie beispielsweise die Erntebrücke Eisenwerke, die ja Monopiles herstellen für Offshore-Windparks oder aber Liebherr, der berühmte Kranbauer, der ja unter anderem auch dafür Kräne schafft. Beide Unternehmungen wollen wachsen und zwar enorm wachsen, haben riesige Flächenbedarfe. Das heißt, auch da könnten wir hinreisen, aber irgendwann muss die Region sich entscheiden. Also will sie lieber Wasserstoff machen, um das jetzt mal stark zu vereinfachen, oder möchte sie Offshore machen, weil beide Entwicklungspotenziale brauchen viel Platz und diesen Platz haben wir gerade noch nicht. Dafür braucht es gesellschaftliche Mehrheiten und was die Energienutzung angeht, natürlich energieintensive Industrien zu haben, wäre schon eine gute Sache, damit du hier auch Abnehmer hast, logischerweise, auch mit Blick auf die Stromnetze und Auslastung und so weiter ist das sicherlich sinnvoll. Und da gucken wir schon auch hin bei solchen Entscheidungen.
Ich habe in der vorletzten Folge mit Martin French gesprochen, der ist ja auch sehr aktiv im Landkreis und er hat so einen schönen Satz gesagt und der war, wir müssen aufpassen, dass Rostock und die Region Rostock nicht das Ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts wird. Das heißt, hier wird der Strom produziert und er wird nur weggeschafft.
Genau.
Eigentlich greift das ja genau dort an, zu sagen, wie können wir das, was hier produziert wird, auch hier nutzen. Bis wann muss denn diese Entscheidung stattfinden? Also ist das für Sie in den nächsten 2-3 Jahren oder haben wir da noch ein bisschen Zeit für?
Nein, das ist eine Entscheidung, die in den nächsten Jahren gefällt werden muss. Das ist schon so. Also Industrie, das finde ich lustig, Ruhrgebiet. Das ist tatsächlich witzig. Also wir sprechen auch oft darüber, also das, was über allem steht, ist immer, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die sich hier ansiedeln wollen, wenn wir mit dem Landkreis reden, wenn wir im Lenkungskreis unterwegs sind, wenn wir die Potenziale beobachten, was wir hier machen können, dann spielt das Thema Wertschöpfung in der Region schon eine große Rolle. Und die knappen Flächen, die wir haben und die knappen Flächen, die wir haben werden, die Entscheidung, wohin die Region nachher reist, wird ganz maßgeblich damit zusammenhängen, wo der Wertschöpfungswert am größten ist. Weil genau das wollen wir auch nicht. Dass wir eigentlich nur Durchleitungsgebiet sind, von A nach B und dann profitieren andere. Da werden wir schon aufpassen wie Hölle. dass hier auch was kleben bleibt in der Region. Mhm. Also das steht sowieso über allem. Ne? Und da auch jedes Thema, das wir diskutieren, wird immer wieder auch unter diesem Blickwinkel nochmal angeschaut.
Egal in welche Richtung sich die Region jetzt entwickelt, also ob Wasserstoff oder Offshore, was wäre denn Ihr Wunsch, was von dieser Transformation, die ja in den nächsten Jahren notwendig ist, bei den Menschen vor Ort ankommt?
Naja gut, das ist ja als Oberbürgermeisterin eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist. Also zum einen möchte ich natürlich vernünftige Arbeitsplätze in der Region. Ich bin ein Fan von Industriearbeitsplätzen, aber gut, ich komme auch aus einer Region mit Werftgeschichte und sozusagen ein bisschen industrielle DNA, auch wenn die Werftgeschichte, wie wir wissen, ja immer Höhen und Tiefen hatte. Aber wir sind ja hier eine maritime Industrieregion und maritime Industrie ist ja noch sehr viel mehr als nur, in Anführungsstrichelchen, Schiffbau. So, von daher glaube ich an Industriearbeitsplätze. Ich glaube, dass die gut sind für die Region. Das ist das eine Thema und das andere ganz klar, Kaching. Je mehr gute Unternehmungen du hier auf Stadtgebiet hast, umso besser sieht deine Gewerbesteuereinnahme aus. Und Gewerbesteuereinnahmen sind das, was das Leben am Ende des Tages in so einer Stadt lebenswert macht. Denn alles, was Spaß macht, wie Sport, Kultur, Soziales, Kinder- und Jugendarbeit, bezahlen wir unter anderem mit Gewerbesteuereinnahmen. Das heißt, da gucke ich natürlich schon auch hin, dass was kleben bleibt. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wenn du es schaffst, dich als Cluster, als Region bei so einem Thema also hervorzuheben und zu sagen, wir können hier im Bereich der Energiewende wirklich auch eine Rolle spielen, uns als Region auch zeigen, Fuß in der Tür haben, das lockt natürlich auch noch andere Menschen an. Das macht dich einfach als Region auch interessant, als Standort interessant und das merken wir jetzt schon, dass wir Anfragen haben von Unternehmen, die gar nicht zuallererst direkt in dem Bereich arbeiten, aber irgendwo dranhängen, also irgendwo an diesen Schlüsselindustrien hängen und jetzt auch schon in die Region gucken und schauen, Mensch, wo wäre ein Platz für uns? Das Thema Start-ups spielt dabei eine große Rolle. Die Wissenschaft ist natürlich auch ganz aufgeregt. Da kommt der Standortvorteil, dass wir eine Universität haben. Wir merken immer wieder, dass wir universitäre Einrichtungen haben, die sehr eng verknüpft sind mit den Themen, über die wir hier sprechen, mit den Transformationsthemen. Da wird Forschung gemacht. Die Forschung ist teilweise auch schon sehr weit, arbeitet mit Industrie zusammen, wird ja auch mitunter von ihr finanziert. Auch da gibt es Zusammenhänge. Das heißt, auch der Wissenschaftsstandort kann davon natürlich profitieren.
Das heißt, wenn entweder A oder B oder vielleicht C umgesetzt wird im Rahmen dieser weiteren Entwicklung, dann ist auch noch mit einem weiteren Zuzug zu rechnen und dann natürlich einen Anstieg der Kaufkraft der Menschen, die hier leben, Weiterbildung, Fortqualifizierung derer, die vielleicht noch nicht daran partizipieren und das würde dann ja einen großen Effekt haben. Zusammen mit einem grüneren Nahverkehr, mit weniger individuellem Verkehr, hat natürlich auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit am Ende.
Absolut, das Potenzial ist wirklich enorm. Ne? So, und am Ende des Tages kann auch nicht jeder nur vom Strand leben. Also die Tourismusregion ist ja wunderbar, die schätzen wir auch sehr. Auch an dieser Qualität müssen wir weiter arbeiten. Aber das allein wird nicht ausreichen, auch in Zukunft nicht. Und das sehen wir jetzt auch schon. Also wir müssen schon gucken, dass wir diese Standbeine, das wir da haben, sehr ernst nehmen und auch mit viel Liebe behandeln und dass wir die Möglichkeiten, die sich da aufzeigen, auch mutig nutzen. So, und Mut spielt dabei auch eine große Rolle, Mut zu haben und sich auch mal für was zu entscheiden und dann auch in die Investition zu gehen, sich Partner zu suchen, also auch mit privaten Akteuren da eng zusammenzuarbeiten, finde ich auch richtig, ehrlich gesagt. Und dann können wir nur die Daumen drücken, dass die Bundesregierung dabei bleibt, weil für viele dieser Themen werden wir sehr viel Förderung brauchen. Vielleicht zuletzt noch ein interessantes Beispiel. Wir haben uns ja auch auf den Weg gemacht zum Thema Meerwasserentsalzung, uns das Thema mal anzugucken, weil viele dieser Industrien sind sehr wasserintensiv und viele Regionen in Deutschland sind ja auf der Suche nach Wasser, wir auch und wir haben jetzt einmal Geld in die Hand genommen und lassen gerade eine sehr große Machbarkeitsstudie zum Thema Meerwasserentsalzung an der Ostseeküste machen, das heißt, wo könnte eine solche Meerwasserentsalzungsanlage stehen oder zwei oder drei oder vier, wie müsste das Leitungsnetz aussehen, welche Kosten wären damit verbunden, welche Potenziale sind damit verbunden und das finde ich total toll, dass wir das machen, weil wir werden das irgendwann brauchen und wir merken jetzt schon die Reaktion aus anderen Bundesländern, die uns umgeben, die sagen, oh, was macht ihr da? Meerwasserentsalzung, das ist ja spannend, können wir da auch mal hingucken, ne, können wir da auch mal mit an den Tisch und ein anderes Bundesland ist jetzt sogar in die Mitfinanzierung dieser Studie eingestiegen.
Sehr spannend, weil das ist ja eine direkte Auswirkung auch für die Menschen hier vor Ort. Wir machen jeden Tag den Hahn auf, merken aber gar nicht, dass eigentlich in den letzten Jahren die Grundwasserspiegel stark gesunken sind. Absolut. Jetzt dieses Jahr sieht es ein bisschen besser aus, toi toi toi. Aber grundsätzlich ist das eine Herausforderung. Und wenn wir noch nachhaltig grüne Landwirtschaft betreiben wollen, dann brauchen wir auch Wasser und auch Wasser für die Menschen zum Leben. Und auch die industriellen Prozesse brauchen am Ende das Wasser.
Absolut. Und da ist das, was uns die Warnung zu bieten hat, dann eben auch endlich, weil ansonsten zerstörst du im wahrsten Sinne des Wortes auch den Fluss. Kannst auch nicht unendlich viel Wasser entnehmen. Das hat alles seine Grenzen. Diese Grenze kennen wir Gott sei Dank und wissen, wie weit wir da gehen kann und wo man rechtzeitig Schluss machen muss. Mhm. Grundwasser ist ja auch keine Lösung, Sie haben es schon gesagt. Natürlich reden wir über so Themen wie Brauchwasser. Auch damit setzen wir uns intensiver auseinander. Nun gibt es relativ viele Industrien, die auch deutlich sagen, Brauchwasser reicht mir. Ich brauche kein Trinkwasser, ich komme mit Brauchwasser klar. Das heißt, auch darüber sprechen wir. Trotzdem muss man sich mit dem Thema Meerwasserentsalzung auseinandersetzen, weil nochmal diese Industrien werden Wasser brauchen.
Und was die vor allem brauchen, ist eine Menge Strom.
Und eine Menge Strom. Ja, diese Themen hängen eben sehr eng miteinander zusammen. Das ist die Stromversorgung, das ist die Wasserversorgung. Das ist schon so, wir haben in Rostock ja vor ein paar Jahren schon mal eine sehr intensive Debatte zu einem Offshore-Testfeld, mehr oder weniger direkt vor der Küste Warnemündes, gehabt. Dieses Thema ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, also es sollte so eine Art Testfeld werden, also etwas kleiner als so die üblichen, die wir da so kennen. Inzwischen scheint das ja etwas unwirtschaftlich geworden zu sein, ohne dass ich da jetzt Expertin bin. Von daher schläft das Testfeld gerade ein wenig und steht jetzt momentan nicht zur Debatte. Ich hoffe natürlich, dass sich das nochmal ändert. Ich persönlich bin ein großer Fan von Windenergie auf See und hoffe, dass das nochmal einen anderen Drive bekommt, auch bei uns, weil das wäre natürlich super. Ne? Also ein ordentliches Offshore-Feld vor der Küste und dann eine gute Anbindung. Die Stromnutzung, also Wandlung, Transformation und Stromnutzung hier direkt vor Ort wäre natürlich super. Und wenn du dann auch noch energieintensive Unternehmen hast, die diesen Strom auch gleich noch nutzen können, damit der nicht nur durchgewunken wird gegen Süddeutschland, das wäre so das Wunschkonzert dann.
Die breit verfügbare, günstige grüne Energie ist ja die Basis für die Transformation allgemein. Also nicht nur hier in Rostock, sondern eigentlich weltweit. Wenn wir davon genug haben, können wir da ganz viele Dinge mitmachen, ob wir sie in energieintensive Prozesse stecken, in Mobilität stecken, in Akkus packen oder damit eine Meerwasserentsalzung betreiben am Ende.
Zum Beispiel.
Wie sieht es denn in Rostock selber aus? Also nicht die Bürger, die sich vielleicht auch umstellen müssen und wollen und sollten für die eigene Gesundheit, für die Energie- und Mobilitätswende, die öffentliche Verwaltung oder die Gebäude, die im Besitz der Hansestadt Rostock sind. Wie sieht es da mit dem energetischen Fußabdruck aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Also auch wir haben da Hausaufgaben. Das Gute ist, dass unsere Verwaltungsgebäude und auch ein Großteil der anderen Liegenschaften, wenn ich jetzt mal an Schulen denke, an Kitas, an Sportstätten, also so eine Kommune hat ja relativ viele Gebäude, zumindest ist das bei uns so, dass wir sehr viele Gebäude haben und die meisten sind Gott sei Dank ans Fernwärmenetz angeschlossen. Wir haben ja in Rostock schon eine sehr hohe Anschlussquote. Ich glaube, jetzt nageln Sie mich aber nicht fest, aber ich glaube 66% sind ans Fernwärmenetz angeschlossen. Der Ausbau ist ja auch geplant, wird auch viel Geld kosten, aber der Ausbau ist ja geplant, dass wir weitermachen. Wir arbeiten gerade auch an unserer Fernwärmesatzung. Der Anschlusszwang, der sowieso schon besteht, wird also Ausnahmen möglich machen, aber diese Ausnahmen müssen sehr viel besser begründet werden, als das in der Vergangenheit der Fall war, aber das nur am Rande. Trotzdem sehen wir natürlich, dass wir im Bereich der energetischen Sanierung auch noch Hausaufgaben haben. Da haben wir sehr unterschiedliche Qualitäten. Also die Liegenschaften, die in den letzten Jahren entstanden sind, logischerweise haben wir schon eine andere Qualität aufzuweisen, als das bei den älteren Gebäuden der Fall ist. Aber wir wollen einen Teil dieser älteren Gebäude auch abstoßen. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, als Sie hergekommen sind, große Baustelle direkt neben dem Rathaus. Mhm. Wir bauen ein neues Verwaltungsgebäude, einen Rathausanbau. Wir bauen also gerade neu und das ist eben ein ganz besonderes Gebäude, das ganz besonders nachhaltig ist und ganz besonders auf den Energieverbrauch schaut. Also das ist schon das. Alles, was so moderner High-Class-Standard ist, wird dort auch schon verbaut. Und das machen wir, weil wir eben sehr teure Liegenschaften, die wir als Stadt angemietet haben, die da keine Superwerte vorzuweisen haben und auch einfach teuer in der Miete sind, um die dann abstoßen zu können.
Das heißt, Fernwärme ist das, worauf die Hansestadt Rostock setzt. Macht Sinn, dafür haben sie ja auch schon mit der Power-to-Heat-Anlage viel investiert. Wie sieht es aus mit der dezentralen Energieproduktion? Also die Flächen für Windenergie sind ja irgendwann erschöpft im Landkreis. Ist sowas geplant wie eine Art Berlin, dass man sagt, okay, jedes neue Gebäude oder jedes Gebäude, was renoviert wird, muss einfach am Ende eine Photovoltaikanlage drauf haben?
Nein. Also Photovoltaik auf städtischen Gebäuden oder aber auf anderen Gebäuden, die gebaut werden, Riesenstreitthema in der Stadt. Also natürlich gibt es dazu auch schon kluge Papiere. Und dann haben wir, glaube ich, den Klassiker in Rostock, den viele andere Kommunen auch kennen. Du hast auf der einen Seite in der Politik, in der Verwaltung und auch bei den Investoren eine große Bereitschaft, ja, Photovoltaik zu ermöglichen auf Dächern, auch in der Stadt und zu gucken, was geht. Dann haben wir noch denkmalschutzrelevante Themen, die dann regelmäßig dem Ganzen, ja, ich sag mal freundlich, widersprechen. Das haben wir dann auch noch. Also Photovoltaik ist ehrlich gesagt so ein Dauerbrenner bei uns. Ich glaube, dass wir da auch echt mehr machen können als Stadt. Das Thema kommt Gott sei Dank immer mal wieder auf. Wo ist es möglich und wo nicht? Aber da haben wir echt Luft nach oben. Also da muss man deutlich sagen, da sind wir hier keine Vorreiter. Was Windenergie angeht auf städtischen Flächen, wir entwickeln gerade zusammen mit dem Planungsverband Region Rostock. Also die Region selbst arbeitet in einem sogenannten Planungsverband Region Rostock zusammen, die einen sehr ambitionierten und großartigen Geschäftsführer haben. Oder der Planungsverband hat jemanden, der da sehr engagiert ist. Und wir gucken uns gerade zusammen mit dem Landkreis Flächen an, weil wir haben als Stadt auch Flächen im Landkreis, auf welchen Flächen wir Windenergie entwickeln können. Und wenn es geht, alleine und zusammen, also in kommunaler Hand, dass also Stadt- und Umlandgemeinden gemeinsam dort die gesetzlichen Vorgaben erstens auch erfüllen, Windenergie auszubauen und zeitgleich noch dafür zu sorgen, dass die Gemeinden vor Ort dann davon auch tatsächlich profitieren. Weil das Einnahmen sind, die die Gemeinden behalten dürfen, die also nicht in irgendeine Kreisumlage wandern, sondern die, mit denen die Gemeinden selbst arbeiten können, und dabei würden wir natürlich gerne helfen. Also das sind dann Windausbaugebiete, an denen wir eher schrauben gerade.
Das ist sehr spannend, weil da ist natürlich auch ein hohes Einnahmenpotenzial für die Gemeinde vor Ort einfach drin, und das Gute ist, das ist sehr langfristig. Also ja, da muss einmal eine Investition getätigt werden, aber die Einnahmen kommen dann halt dauerhaft, und selbst inklusive Reparaturen etc. bleibt dann noch eine Menge übrig. Und man kann den Strom ja gleich zum Beispiel über ein sogenanntes Purchase Power Agreement sagen, kann an die lokale Industrie verkauft werden, ohne großartige Netzentgelte und Co., sodass der Strom hier günstig genutzt werden kann.
So ist der Plan.
Sehr schön. Sehr vorbildlich. Danke für diesen großen Blumenstrauß erstmal und so einen Abriss, was im Moment hier gemacht wird. Ich denke, es ist wichtig, dass wir vorangehen, dass wir die Menschen mitnehmen, deswegen auch hier das offene Gespräch darüber. Und abschließend würde mich eine Frage interessieren. Sie haben gesagt, 2035 soll Rostock klimaneutral sein. Wenn Sie heute in 2035 Ihr Wunschbild zeichnen könnten, wie würden Sie sich wünschen, wie lebt der einzelne Rostocker, die einzelne Rostockerin? Was für Dinge haben sich geändert, die positiv sind für den Menschen? Und was ist Ihr Bestreben? Wo wollen Sie dorthin kommen?
Ah, spannende Frage. Dafür kennen wir uns noch gar nicht gut genug, glaube ich. Aber jetzt lernen wir uns kennen. Ja, Visionen lehne ich ab. Ehrlich gesagt, sehr konsequent sogar. Rostock hat nämlich relativ viele Visionen. Die haben wir auch alle schon aufgeschrieben. Die gibt es auch. Schön wäre es, wenn wir irgendwann davon auch mal was machen und uns auch dazu entscheiden, es dann auch zu tun. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute sich wünschen. Was sie sich wünschen, ist, dass du in dieser Stadt eine hohe Lebensqualität hast. Für mich persönlich sieht hohe Lebensqualität eben so aus, dass ich den sowieso schon sehr gut ausgebauten Nahverkehr, den wir einfach haben. Also wir haben einen grandiosen Nahverkehr. Ich habe auch in anderen Städten Deutschlands schon gelebt und ich weiß, das ist hier alles super in Rostock. Aber mehr geht immer und mehr sollte auch gehen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in den nächsten 10 Jahren den Mut gefunden haben, da zu investieren, Nahverkehr weiter auszubauen. Dass wir in 10 Jahren sagen können, wir haben den Mut gefunden, vielleicht den ein oder anderen Stadtteil auch mal als autofreie Zone zu erklären. Also mein Traum wäre ja, Warnemünde beispielsweise, Kernwarnemünde auch zur autofreien Zone zu machen. Also die Einwohnerinnen und Einwohner, ja, alle anderen dürfen einmal mit dem Auto rein, Koffer ausladen, müssen wieder raus. So wie das in vielen, vielen anderen Städten Südeuropas schon ganz normale Angelegenheit ist. Das wäre so ein Wunsch, ich sage, Mensch, das wäre toll, wenn wir da hingekommen wären. Wenn es uns gelungen ist, die Region wirklich als grüne Energieregion zu etablieren, wenn wir die ersten Unternehmensansiedlungen hier erreicht haben, die Verträge unterschrieben wurden. Und mein persönlicher Wunsch wäre, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit für den Hafenausbau gibt, für die Hafenentwicklung. Wir haben ja sehr sensible Naturbereiche dort und überall wird es nicht gehen, das steht auch schon fest. Da ist die Natur auch schützenswert, aber wir arbeiten an vielen Potenzialflächen und da wäre mir lieb, wenn uns davon auch etwas gelingt, um die tollen Unternehmen, die wir hier haben, auch zu halten. Und dann gibt es noch viele, 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 viele andere Träume, die man so hat. Aber am Ende des Tages bin ich froh, wenn wir es schaffen, die hohe Lebensqualität aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Und wenn es uns dann gelingt, dass die Leute am Ende des Tages auch wieder ein bisschen glücklicher sind, als sie es jetzt sind, dann haben wir schon viel geschafft.
Ja, die gefühlte Unzufriedenheit, wie Sie sagen, die ist im Moment hoch, obwohl die Daten, Fakten zeigen, dass es eigentlich gar nicht so ist, wie es dargestellt wird. Ja. Von daher vielleicht auch ein bisschen den Mut mehr zu fassen, die Positivität, das Mindset dort zu haben, okay, wir schaffen das und wir können das schaffen, weil alle Akteure hart daran arbeiten. Das merkt man auch, wenn man hier mit Ihnen sitzt und spricht, dass das auch für Sie sehr wichtig ist. Passt so ein bisschen zu uns, wir sagen einfach machen, nicht immer nur drüber reden, sondern lassen Sie uns doch einfach machen, einfach umsetzen.
Es muss sichtbar sein, ne? Ja. Aber diesen Optimismus zu verbreiten, das finde ich auch ganz wichtig, weil der große Frust, den wir gerade haben, ist ja mitunter, entspricht der ja eigentlich auch nicht der Realität, das wissen wir ja. Es ist aber erklärbar, woher die große Verunsicherung kommt, aufgrund des jahrelangen Krisenmodus, den wir jetzt hier alle schon miteinander tragen. Das ist alles erklärbar, alles kein Hexenwerk, aber es ist eben jetzt unsere Aufgabe, wieder Mut zu machen. Und auch wieder ein bisschen für Optimismus und Hoffnung und gute Laune zu sorgen. Das ist so auch meine Aufgabe dann, jeden Tag das zu machen. Da geben wir uns auch sehr viel Mühe, die Menschen auch wieder zu packen und zu sagen, Mensch, du, Kopf hoch, ne? So zusammen packen wir das schon. Und guck mal, was es hier auch alles Schönes gibt. Es gibt ja auch so viele schöne Dinge und so viele gute und positive Entwicklungen. Und ich finde, die Energiewende oder die Transformation, über die wir sprechen, gehört einfach auch dazu. Und sie feiert ja auch schon Erfolge. Es muss uns nur gelingen, sie besser sichtbar zu machen.
Ja, ich bin gespannt auf die autofreie Zone Warnemünde. Ich freue mich dann, mit meinem Elektroauto vielleicht doch nochmal hier und da zu laden. Aber grundsätzlich ist das auch von der Ruhe und von der Sauberkeit der Luft einfach Wahnsinn, was sich da verändert. Und ich nehme Sie jetzt einfach mal beim Wort und wir schauen mal, wo wir alle in 2-3 Jahren stehen und vielleicht können wir dann mal ein kleines Wrap-up machen, was sich in den nächsten 3 Jahren vielleicht so getan hat.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind schwer beschäftigt und haben alle Hände voll zu tun mit diversen Transformationen in der Hansestadt Rostock. Wir hoffen, dass der eine oder andere Hörer, nicht Leser, etwas mitnehmen konnte. Und dann gucken wir mal, wie sich es in den nächsten Jahren entwickelt hat.
Ja, dann toi, toi, toi. Vielen Dank fürs Gespräch und dass wir das heute zusammen machen konnten. Und dann freue ich mich darauf, dass wir uns in 3 Jahren wiedersehen.
Vielen Dank.